Liebe Kinder, darf ich mich gleich am Anfang an euch wenden? Vielleicht hilft es euch auch ein bisschen wacher zu werden nach diesen fehlenden Stunden, die man am Sonntag dann hat, nach der Uhrumstellung. Wenn jemand zu euch kommt, den ihr besonders beeindrucken wollt, was zeigt ihr dann euren Gästen? Nun, jetzt denke ich, hat jeder überlegt, was er so für sich hat. Es hängt natürlich vom Alter ab, in welchem Alter ihr gerade seid. Etliche werden vielleicht die neuesten Geschenke zeigen. Die etwas ältere Jungs würden dann mit Nintendo, PlayStation, mit neuen Spielen angeben. Wenn er dann noch weiter geht, dann kommen Handys. Die Jugendlichen gehen dann über vielleicht mit Kraft anzugeben, gerade Jungs, wer alles was machen kann. Interessanterweise, Kinder, hört es leider nicht auf mit dem, dass man Kind war und wie Paulus sagt, dann irgendwann das Kindliche weglässt, sondern auch Erwachsene sind oft ganz schnell zu ertappen, indem dass sie dann mit ihren Autos, mit ihren Häusern, mit ihrem Beruf, was sie alles erreicht haben, als Karriere angeben und so die andere beeindrucken wollen. Wir erreichen damit natürlich, dass die andere schon so ein bisschen auf uns hochschauen sollten, vielleicht ein bisschen neidisch werden. Aber ist es wirklich so das Ziel, das wir eigentlich als Christen erreichen sollten? Ich habe zwei Stellen in der Bibel gefunden, die sehr interessant das Gleiche widerspiegeln. Mose kommt mal zu Gott im Gespräch und sagt zu ihm, zeige mir deine Herrlichkeit. Diese Stelle finden wir in 2. Mose Kapitel 33, ab Vers 19 und 20. Da kommt die Reaktion von Gott. Gott sagt ihm, ich will das tun. Du hast Gnade bei mir gefunden. Und im Vers 19, also 2. Mose, Kapitel 33, Vers 19, sagt er dann, und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor dir, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarmen soll, über den erbarme ich mich. In Vers 20 sagt er dann, dass mein Angesicht kannst du nicht sehen, weil keiner überlebt es, der diese Herrlichkeit Gottes sieht. Wir merken, Gott ist anders. Gott braucht nicht angeben mit dem, was ihm zur Verfügung steht, sondern er selbst, sein Wesen zeigt, wie er ist, wie herrlich er ist. Als ich diese Stelle vor dieser Woche im Andachtsbuch gelesen habe, faszinierte mich dieser Gedanke, unser Gott ist anders. Anders als wir und ganz anders als Satan. Wir kennen so eine Parallelstelle vielleicht dazu oder besser gesagt eine Gegensatzstelle. In Matthäus Kapitel 4 finden wir die Versuchung von Jesus. Und da kommt Satan zu ihm und will ihn auch beeindrucken und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und auch die Herrlichkeit dieser Reiche und sagt ihm, alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Merken wir, Satan versucht seine Geltung, seine Herrschaft damit weiterzugeben oder zu zeigen, wie groß er ist, indem er angibt mit Sachen, die ihm vielleicht gar nicht gehören. Leider, wie ich gesagt habe, am Anfang schon verleiten wir uns auch oft damit anzugeben, mit Sachen, die uns vielleicht gar nicht gehören. Es braucht nicht viel und alles das, was wir so prahlerisch angeben, gar nicht mehr unser ist. Aber ich möchte darauf nicht so viel stehen bleiben, sondern uns einfach in das Geschehen dieses Tages mit diesem Gedanken mitnehmen. Unser Gott ist anders. Wir haben schon den Text angefangen zu lesen. David hat uns schon einen Teil davon gelesen. Wir gehen wieder in Lukas Evangelium, Kapitel 19. Ich werde lesen von Vers 37. Lukas Evangelium, Kapitel 19, beschreibt diesen herrlichen Einzug, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Wie David schon gesagt hat, das ist nicht der Tag, wo dieses Leiden Jesu beginnt. Aber das ist ein Tag voller Widerspruch und voller Spannung. Es ist ein Tag, der so offensichtlich zeigt, wie wir Menschen ganz anders sind als Gott. Ich möchte nur die Betonung heute andersrum legen. Unser Gott ist anders als wir. Lukas Kapitel 19, ab Vers 37. Also Jesus reitet jetzt auf dem Esel Jerusalem entgegen. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Wir merken, hier ist Jesus, der einzieht nach Jerusalem. Und es kommt in Erfüllung das, was eigentlich kommen soll, was die Propheten vorhergesagt haben. Es kommt die Anerkennung, dieser letzte Hinweis, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Gesandte, den Gott schickt. Die Jünger preisen ihn, die Volksmenge, die mit ihm geht, die verkündet die ganzen Taten, die sie gesehen haben, die selber miterlebt haben. Ihr Herz quillt vor Freude über. Und eigentlich sollte man sagen, in dieser Zeit müsste doch die ganze Menge der Menschen, die jetzt aus Jerusalem ihm entgegenkommt, mitgerissen werden in diesen Jubel und in diese Freude. Aber wir merken, wenn wir weiterlesen, Menschen sind anders. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die anders denkt. Ab Vers 39. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Wie kommt es, dass eine Gruppe der Menschen, eigentlich die Menschen, die am besten die Schrift kannten, die Menschen, die jetzt wirklich aufhorchen sollten, da vor ihren Augen eine Prophezeiung erfüllt wird, wie kommt es, dass diese Menschen plötzlich ganz anders reagieren? Wenn wir in das Ende des Kapitels reinschauen, in die letzten zwei Verse, so merken wir, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten und die Vorsteher des Volkes, die waren schon so eingenommen mit dem Gedanken: Wie schaffen wir diese Konkurrenz aus dem Weg? Wie kriegen wir es hin, dass Jesus getötet wird? Dass sie eigentlich die Warnung der Schrift gar nicht an ihr Herz reinlassen können. Jesus reagiert anders. Jesus weist sie nochmal darauf hin und sagt, es geht nicht anders. Heute, an diesem Tag, muss dieser Herrlichkeit, dieser Stimme erklingen. Und wenn es diese nicht tun, wenn es Menschen nicht tun, dann würden das Steine das verkünden. Es muss an die Bevölkerung, an die Bewohner von Jerusalem, an alle Menschen, die zu diesem Fest gekommen sind, sich vorbereiten zu diesem Osternfest oder Passafest, wie es damals hieß, dass sie aufhorchen sollten und ihn anerkennen als Messias. Wenn wir weiter lesen, müssten wir eigentlich ganz schön staunen. Mitten in dieser Herrlichkeit, die wir jetzt gerade gehört haben, auch unter dieser Anerkennung, die Gott dieser Herrlichkeit gibt, wo Jesus sagt, das ist so, die Stimme muss verkündigt werden. Mitten in dieser Verherrlichung reagiert Jesus plötzlich ganz anders. Wir lesen ab Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, und du, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wir merken eine Reaktion von Jesus, die eigentlich ganz anders ist. Wenn wir so in einem Gottesdienst sind, wo Lobpreis, Verherrlichung ist, dann werden wir mitgerissen, werden wir mitgestimmt und wir freuen uns. Wir sagen, so muss es sein. Wir müssen Gott die Ehre bringen. Ich weiß es nicht, wie es euch ging. Als ich heute reinkam ins Foyer und gehört habe die Klänge des Orchesters, dachte ich, das ist würdig dieses Festes. Das ist ein Klang, der uns so schön mitnehmen kann in diesen Tag der Ehre Gottes. Man wird irgendwie unwillkürlich eingestimmt und möchte mitsingen, möchte Gott Lob preisen. Jesus, obwohl er das alles anerkannt hat und auch würdigt, wird hier von anderen Gefühlen bewegt. Jesus sieht diese Stadt vor sich. Und wenn wir die Geschichte weiter ja kennen, würde man vielleicht denken, weil er weiß, dass ihn jetzt das Kreuz erwartet, fängt er an, noch mehr ängstlich zu werden oder zu zittern oder zu zagen. Aber selbst das bewegt Jesus nicht. Jesus bewegt die Stadt, das Volk, das da versammelt ist. Das Volk, das jetzt gerade jubelt. Das Volk, das jetzt gerade ihn als Messias feiert. Aber ihn doch nicht in ihrem Herzen einnimmt. Und Jesus ist so bewegt und so traurig darüber. Die Liebe zu diesem Volk, das ihn vielleicht in ein paar Tagen kreuzigen wird, die ist so hoch, dass sie diese Gefühle des Jubels und dieser Annahme der Ehre verweigern, sondern die Liebe drängt ihn, über diese Stadt zu weinen. Jesus ist bewegt, dass diese große Menge des Volkes, dass dieses Volk, was er als Gott auserwählt hat, dass das Volk verloren geht. Jesus bewegt es, dass dieses Volk, weil es ihn ablehnt, weil es diese Zeit dieser Heimsuchung, wie er es nennt, nicht verstanden hat. Und selbst in diesem Tag noch nicht annimmt, dass es später so viel leiden muss von den Feinden, die es belagern werden und dem Erdboden gleich machen werden. Jesu Liebe, die bewegt ihn. Wenn wir weiter diese Geschichte lesen, dann kommen noch viele andere Sachen zum Vorschein. Ab Vers 45 lesen wir, wie er in den Tempel reingeht und den Tempel reinigt. Und auch hier merken wir diesen Widerspruch. Das ist ein Volk, das sich fürs Passafest in Jerusalem einfindet. Und eigentlich denken sie, dass sie was Gutes tun, dass sie für die Menschen, die von Weitem kommen, Tiere vorbereiten, dass sie sie kaufen können und opfern können, dass sie Tauben bringen, die sie opfern können, dass Menschen da sind, die Geld wechseln können und so alles ermöglichen, dass dieser Gottesdienst wirklich gefeiert wird nach allen Regeln der Kunst. Und Jesus kommt in diesen Tempel und sagt, so geht es nicht. Ihr habt das Wichtigste vergessen. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Und ihr habt eine Mördergrube daraus gemacht. Wir merken, Jesus hat andere Prioritäten. Gott hat andere Ziele. Ich habe schon erwähnt, dass am Ende des Kapitels diese Beschreibung von den Pharisäern kommt, dass sie suchen, den zu töten, der aus Liebe zu ihnen bei diesem Festtag oder seinem Festtag weint. Wir merken diese Paradox von einer Seite und von anderer Seite diese unendliche Spannung, die da liegt. Auch ein unendlicher Widerspruch von dem Benehmen, was wir als Menschen oft zutage legen und zu dem, was Gott sagt. Liebe Gemeinde, wir gehen jetzt in die Karwoche. Wir gehen jetzt in die Woche, wo wir denken werden daran, was Gott für uns getan hat. Wie viel ihm unsere, meine Erlösung gekostet hat. Mit welcher Herzenseinstellung gehen wir in diese Woche? Mit welcher Einstellung und mit welchen Vorbereitungen gehen wir diesem Fest entgegen, dem Fest, wo wir feiern werden, das Lamm Gottes. Machen wir es so, wie damals die Juden es gemacht haben, dass sie an alles gedacht haben, an das Opfer, an das Geld, was da sein muss, an viele Vorbereitungen. Vielleicht wurde der Tempel auch so schön geschmückt und sollte rein sein, sollte alles vorzeigen, was dieses Volk noch als Schätze zur Verfügung hatte, um die Menschen, die zu diesem Tempel kommen, zu beeindrucken. Ja, vielleicht zu diesem Lob auch anzuleiten. Aber das Wichtigste doch übersehen haben, dass genau das Lamm, an das sie gedacht haben, das ihnen den Auszug aus Ägypten ermöglicht hat und sie gerettet hat vor diesem Tod, vor dem Engel, der die Erstgeburt getötet hat, dass dieses Sinnbild jetzt da ist und haben Jesus abgelehnt. Kann es nicht so passieren, dass wir bei dieser ganzen Hektik, bei der ganzen Vorbereitung, beim Reinigen unserer Häuser, beim Suchen nach neuen Kleidern, mit denen wir vielleicht hier zum Fest erscheinen wollen, um die Auferstehung Jesu wirklich auch gebührend zu feiern, dass wir keine Zeit uns nehmen, danach zu sehen, ob unser Herz von Jesus auch wirklich gereinigt ist, wie damals der Tempel. Vielleicht sind wir mit so vielen Sachen beschäftigt, dass wir vor lauter Dienst, vor lauter Vorbereitungen für Programme, für als Übung, für dass die Lieder stimmen, dass unsere Predigten passen, dass unsere Zeugnisse passen, dass vieles anders im Gottesdienst gut abläuft, dass wir gar keine Zeit haben, um zu sehen, wie ist unser Herz mit Jesus. Kann Jesus in unserem Herzen leben, wie er es in Johannesevangelium sagt, ich und mein Vater wollen kommen und in deinem Herzen eine Wohnung schaffen? Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, denke ich, den Vers kennen wir alle auswendig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles hinzugefügt werden. Ich denke, wir sind oft mit so vielen Nebensachen beschäftigt, dass wir einfach keine Zeit haben, um uns eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren. Wir wollen nicht auffallen. Wir wollen nicht anders sein als die Menge der Gotteskinder, in der wir uns bewegen. Wir wollen, dass wir einen guten Schein haben, einen Schein von Gottes Kindern, einen Schein von frommen Menschen, dass nach außen alles ordentlich aussieht. Wir gehen zum Gottesdienst, wir beteiligen uns im Dienst, aber in das Herz kann nur Jesus hineinschauen. Aber es kannst auch du tun. Und das ist wichtig, dass wir an diesen Tagen der Feier auf diese Frage, wie David sie heute am Anfang gestellt hat, bist du bei diesem Lob wirklich dabei? Kann Jesus diesen Lob von dir wirklich annehmen? Oder sind wir von der Tradition, von allem anderen so überwältigt, dass wir danach unser Leben, unseren Alltag strukturieren? Hauptsache, wir fallen nicht auf. Nur auch dieses Bild kann irgendwann tragisch zusammenbrechen, wenn wir an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen denken. Dazu ist Jesus nicht gekommen. Dazu hat Jesus nicht gelitten. Das ist für Jesus viel zu wenig, wenn wir alles gestalten und doch Jesus nicht diesen Raum in unserem Herzen geben lassen. Muss Jesus heute auch über uns weinen? Oder kann er sich wirklich freuen, wie über seine Jünger und sagen, die machen es richtig. Sie müssen es machen. Ihr Herz bewegt sie. Sie können heute nicht schweigen. Liebe Geschwister, wo sind wir dran? Um auf meine Einleitung zurückzukommen, in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 8, sagt Paulus zu den Männern, dass die leiblichen Übungen nicht zu vielem Nutze sind, oder besser gesagt zu wenig Nutze sind, sondern die Gottseligkeit, die ist zu allem Nutze, weil sie eine große Verheißung hat, jetzt für diese Zeit und auch für die Zukunft. In Kapitel 2, ab Vers 8, sagt Paulus zu den Männern, dass er möchte, dass die Männer reine Hände aufheben im Gebet, ohne Zorn und Zweifel. Und wir merken, dass das Neue Testament ganz andere Wertung vornimmt, als wir uns so oft beeinflussen lassen von dieser Welt. In dem gleichen Text, Kapitel 2, wendet sich Apostel Paulus auch an die Frauen. Oder auch im ersten Brief von Petrus wendet sich Petrus auch an die Frauen und sagt, es kommt nicht darauf an, auf die schöne Frisur, auf diesen Reichtum, auf das Gold, auf den Schmuck, den wir uns anlegen, sondern es kommt darauf an, auf den sanften Charakter, auf die guten Werke, auf den stillen Geist. Wir merken, das Neue Testament ist voll von inneren Werten, die eigentlich zum Vorschein kommen sollten, die uns als Gemeinde auszeichnen sollte und auch zeigen sollte, dass wir genauso wie unser Herr anders sind als diese Welt. Liebe Geschwister, ich möchte einfach zusammenfassen. Wir haben unser Thema heute überschrieben, unser Gott ist anders. Und wir haben gemerkt, er unterscheidet sich ganz radikal vom Satan. Er unterscheidet sich auch oft von uns als Menschen. Und er möchte, dass wir als seine Gemeinde uns genauso unterscheiden von dieser Welt. Er möchte, dass wir, wenn wir diese Wiedergeburt erlebt haben, wenn wir Jesus in unser Herz hineingelassen haben, möchte er, dass wir uns von innen verändern, dass unsere inneren Werte nach außen strahlen, dass uns genauso die Liebe zu den Menschen bewegt. Gott sagt, an der Liebe, die ihr unter euch habt, an der Liebe, die ihr zu den Menschen habt dieser Welt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Lasst uns darüber nachdenken, vielleicht in dieser Karwoche, wie anders Gott reagiert hat, als er nach Jerusalem einzog. Wie die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu uns ihn bewegt hat und ließ ihn damals an diesem Tag der Feier und der Anerkennung seiner Ehre über uns weinen. Lasst uns von Gott sich verändern lassen, dass auch unsere innere Werte, dass unser Herz so verändert wird, dass diese Welt merkt, dass wir seine Kinder sind. Aber lasst uns auch so verändern, dass unser Leben, aber auch unser Mund ihm ein würdigen Lob und Ehre bringen. An diesem Tag heute und diese nächste Woche, am nächsten Sonntag und Montag, wenn wir feiern werden, die Auferstehung Jesu, sein Sieg für uns, aber auch unser ganzes Leben lang. Ich möchte auch jetzt jeden einladen. Ich denke, Und wenn wir diese Liebe Gottes sehen, dann sind wir überwältigt und können ihm dafür danken, dass er für uns gelitten hat, für uns diesen Weg gegangen ist. Wir können ihm auch diesen Lob bringen heute für die Erlösung, die er für uns geschaffen hat. Lasst uns Zeit nehmen, wer möchte, darf laut, aber auch leise beten und Gott die Ehre bringen. Wer kann, darf dazu aufstehen.